Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Eishockey-Fans. Das Finale steht vor der Tür. Ein sehr, sehr besonderes Finale aus meiner Sicht, wo wir heute in der Folge noch drüber sprechen werden. Leider nicht mit Thomas, dafür haben wir jemanden ganz anderen, besonderen heute akquirieren können. Aber erstmal, Denise, einen wunderschönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend, Felix, und liebe Grüße gehen auch an Thomas natürlich raus.
Und dann heute zu Gast jemand, der sich quasi mit allem, was momentan prägnant in der DEL 2 passiert, wunderbar auskennt, weil er alles irgendwie schon in irgendeiner Form mitgemacht hat. Markus Gleich, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist.
Ja, würde man denken. Schönen Abend. Freut mich, dass ich da sein darf heute.
Ja, es ist ja schon eklatant. Bietigheim ist ein Thema. Bietigheim kennst du auch ganz, ganz gut. Wir haben das Camp, was im Sommer ansteht. Wir haben die 5 Sterne. Wir haben Finale, kennst du auch. Ich glaube, du hattest auch die Ehre, das eine oder andere vielleicht mal zu spielen.
Ja.
Deswegen macht das schon Sinn, dass du da bist.
Ja, freut mich.
Aber Hand aufs Herz und das als ehemaliger Bietigheimer, wie schwer war die Playdown-Serie für dich?
Ach, ehrlich gesagt, unglaublich schwer, weil ich eigentlich den Großteil meiner Karriere in Bietigheim verbracht habe und meine Tochter auch dort geboren ist und wir als Mannschaft dort eine unglaubliche Zeit hatten. Ist auch schon wieder 9 Jahre her. Mir fiel damals das Halbfinale Playdowns schon schwer, Rosenheim gegen Bietigheim, weil das für mich eigentlich immer ein Halbfinale-Finale um die Meisterschaft war zu der damaligen Zeit. Und deswegen, ich habe es eng verfolgt, ich habe überall mitgefiebert und ich kann auch sagen, ich bin im Herzen dann auch immer noch irgendwo ein bisschen im Bietigheimer, weil das meine sportliche Heimat die letzten Jahre war. Und ja, es tut mir unglaublich leid eigentlich für den ganzen Standort und die Verantwortlichen dort.
Absolut, ich glaube, das geht den Fans nicht anders und es ist immer noch seltsam zu sagen, Bietigheim spielt Oberliga und ist der sportliche Absteiger. Also wir reden ja von einem Rekordmeister in der DL2. Oder Felix?
Ja, absolut. Ich hatte es ja irgendwo doch ein bisschen vermutet, dass es Bietigheim treffen wird. Der Gang ist natürlich für Bietigheim super, super bitter. Du wirst durchgereicht von der DEL. Vor 3, 4 Jahren warst du noch der unangefochtene Held in Deutschland. Du schaffst es während Corona, die Meisterschaft in der DEL2 zu holen. Schlägst Kassel, kannst aufsteigen, spielst DEL. Und dann nimmt das alles eklatant seinen Lauf, dass du einmal dann quasi fahrstuhltechnisch nach unten durchgereicht wirst, was natürlich unheimlich bitter für den ganzen Standort ist. Viele Fans fordern jetzt natürlich einen kompletten Umbruch, einen kompletten Neuanfang am Standort. Man wird dann in den nächsten Monaten sehen, was in Bietigheim passiert. Aber ich denke, der Gang zurück in die DEL2 zu kommen, man sieht es ja aktuell auch bei Heilbronn, so einfach wird es nicht, dass man einfach sagt, ja, ich steige nächstes Jahr wieder auf. Oder Markus, ich glaube, du kennst auch die Standorte in der Oberliga ganz gut aus deiner Zeit noch.
Ja, erstens zu meiner Zeit und zweitens wohne ich 50 Meter neben am Oberliga-Standort. Also ich schaue gerade aktuell auf dem Stadion. Nee, Oberliga, das ist nicht mehr so, wie es früher war. Ich meine, die Oberliga ist mittlerweile eine gute Liga. Die haben Top-Spieler, die haben Top-Ausländer in der Liga, natürlich weniger wie in der zweiten Liga. Aber wenn man sich die Standorte anschaut, was da momentan auch um den Aufstieg kämpfen mit Hannover und Heilbronn und natürlich auch Weiden, das sind Standorte, wo aktuell unglaublich viel Geld in diese Sache investieren und eigentlich unbedingt nach oben wollen. Und das Oberliga-Aufstieg ist kein Selbstläufer. Also wie gesagt, fragt jetzt mal die Kollegen in Heilbronn oder in Weiden. Das ist ein langer, harter Weg und da muss man sehr, sehr viel, sehr lange richtig machen, um dann auch wieder aufsteigen zu können.
Genau, und am Ende wird sich jetzt entscheiden zwischen Hannover und Weiden, wer denn der sportliche Aufsteiger ist. Es wird sicherlich auch eine sehr spannende Serie. Und schauen wir mal, wer es am Ende sein wird.
Wobei ja auch wieder dann, sage ich mal, die Kirsche auf der ganzen Torte ja auch dann wäre, wenn Hannover aufsteigen würde mit dem ehemaligen Bietigheimer Trainer Kevin Godet. Also das mal angemerkt.
Tatsächlich vor allen Dingen, Kevin ist ja auch ein Trainer, der gehört eigentlich zum DEL2-Inventar, wenn man so ehrlich ist. Er war immer in irgendeiner Form in der DEL2. Ich traue es Hannover tatsächlich zu. Ich habe beide Mannschaften dieses Jahr gar nicht gesehen. Deswegen kann ich mir da gar kein Urteil erlauben. Aber es wird auf jeden Fall interessant für unsere DEL2-Landkarte, sage ich ganz ehrlich. Wäre natürlich ein Standort aus dem Norden vielleicht ein bisschen besser, Markus, für uns beide zum Reisen. Wahrscheinlich der bayerische Standort doch besser. Aber für die Eishockey-Landkarte wäre natürlich Hannover schön, vor allen Dingen, wenn Kassel eventuell Meister wird und uns vielleicht sogar verlässt.
Dann würden wir ja mit Augsburg einen weiteren bayerischen Club bekommen. Aber hattest du auch schon unter Robin Athletikeinheiten? Ja,
wir kamen eigentlich, eigentlich fast die ganze Mannschaft, wo da 5 Jahre zusammen war, kam eigentlich in dem Jahr, wo Bietekamp fast abgestiegen wäre aus der DL2. Die haben damals Playdowns gespielt und sind in dem Jahr Pokalsieger geworden. Und da kam Kevin, glaube ich, auch im Dezember oder Januar mit Robin. Und dann das Jahr drauf hat man ja die Mannschaft dann neu aufgebaut. Und da kamen wir dann, sage ich mal, alle ums Eck, auch Sommerfeld und Just und Ogier und wie sie alle hießen. Und da war Robin immer da. Also ich habe von Robin auch unglaublich viel gelernt, gerade im Athletikbereich. Und man muss auch mal wirklich sagen, die hat auch mal mit uns Yoga gemacht. Und dann kommst du da als Profi hin und dann denkst du dir, es gibt's ja nicht, jetzt macht die mit uns Yoga, was soll das? Macht es. Wir haben dann wirklich, erstens mal ist das unglaublich anstrengend gewesen und zweitens hat es ihr absolut recht gegeben. Ich glaube, dass wir in einem Jahr maximal mal eine, wenn überhaupt, 2 Muskelverletzungen hatten. Also man sieht schon, dass man mit einem gezielten, guten Athletiktraining, auch wenn wir teilweise immer nur mit 15, 16 Spieler gespielt haben, auch durch die komplette Saison sehr erfolgreich durchkommst. Aber da musst du halt auch dafür leben und musst halt auch auf deinen Körper achten. Also, und Robin war da ein großer Teil. Ich denke, dass die einen riesen Anteil auch an Kevins Erfolg auch hat. Und die zwei gehören einfach im Trainerteam richtig zusammen und das passt auch.
Heißt, du achtest jetzt selber als deine Funktion als Vereinsbetreuer auch selber auf die Athletikeinheiten?
Ja, das Athletiktraining ist, glaube ich, bei uns in Deutschland so, wenn wir mal kurz abschweifen, da wo wir aktuell noch am meisten Ausbaupotenzial haben, ja, wenn wir im Nachwuchsbereich sprechen. Und wir investieren unglaublich viel Arbeit in Fortbildungen und Weiterbildungen bei den Trainern im Athletikbereich, weil du hier halt einfach viel, viel investieren kannst in deinen Körper, ohne dass du Eiszeit brauchst. Weil unser Problem ist ja meistens die Eiszeiten. Aber um im Kraftraum oder in der Sporthalle mal in meinem Körper zu investieren, dann geht das geht immer. Ja, und du musst halt nur wissen, wie du es machst. Du brauchst eine gute Belastungssteuerung, gerade bei jungen Spielern auch viel in Richtung Hüftbeweglichkeit. Und darauf achten wir natürlich schon sehr, dass die Jungs da viel mitkriegen.
Markus, jetzt hast du gerade gesagt, dass wir ein bisschen abschweifen, aber eigentlich schweifen wir gar nicht ab, weil eigentlich sind wir genau in deiner Arbeit drin als Talent- und Standortentwickler für die DEL2. Wir hatten diese Funktion schon mal hier im Podcast zu Gast. Damals noch war es Marius Riedel. Wahrscheinlich haben einige Hörer die Folge nicht mehr ganz so auf dem Schirm und viele noch mit dazu bekommen an Hörern. Erzähl uns doch mal ganz knapp und ganz kurz, was dein Job letztendlich in deiner Funktion ist.
Okay, knapp und kurz. Im Endeffekt gibt es Vereinsbetreuer. Ja, es gibt in der DL einen, es gibt einen in der DL2 und es gibt einen in der Oberliga. Und wir sind im Endeffekt, oder ich dann auch in der DL2, dafür zuständig. Ich betreue die Stammvereine, also die Nachwuchsstandorte der Profiabteilungen. Wir besuchen jeden Standort 6 bis 7 Mal im Jahr. Wir gehen mit denen aufs Eis. Wir schulen die Trainer. Wir helfen dem Standort, die Strukturen nach dem 5-Sterne-Programm umzusetzen und aufzubauen. Wir stehen immer beratend zur Seite, aber natürlich auch immer wieder mal mahnend, dass wir uns an gewisse Strukturen und Ausbildungsstrategien und Programme auch halten müssen. Und unsere Aufgabe als Vereinsbetreuer und DL2 nennt sich der Talent- und Standortentwickler, ist einfach die Vereine dabei zu unterstützen, die bestmögliche Ausbildung und bestmögliche Infrastruktur für ihre Spieler und Spielerinnen darzustellen.
Also ich habe mich natürlich auch mit dir als Persona im Vorfeld beschäftigt Und was mich jetzt halt interessieren würde, weil ich auch immer ein Mensch bin, der viel auf die Psyche achtet oder zumindest probiert, auf die Psyche zu achten. Jetzt geht ja im Endeffekt das Profi-Dasein nicht nur auf dem Eis los, sondern du musst ja auch mental stark sein. Du musst auch Rückschläge verkraften können. Wenn du mal degradiert wirst oder eine schwere Verletzung, ist das für dich auch ein Punkt, wo du sagst, weil du hast es ja letztendlich auch in deiner Karriere erlebt, beziehungsweise musstest deine Karriere aufgrund einer Verletzung beenden, dass das schon im Jugendalter oder im Kindesalter schon mit reingebracht werden muss, dass man noch mehr sich auf die Psyche auch mit konzentriert, neben den Sachen, die man sowieso schon immer auf dem Schirm hat?
Ja, absolut. Das ist unglaublich wichtig. Wo wir auch ganz, ganz viel Programme an die Trainer und an die Standorte rausgeben, ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung bei Spielern. Ich glaube, das hat man jahrelang immer ein bisschen vergessen, oder mal unter den Teppich gekehrt, weil das ist halt harte Arbeit, ja, die Persönlichkeit zu entwickeln und die Persönlichkeit des Spielers dann auch zu erkennen, weil jeder Spieler anders tickt. Zwei Beispiele, wenn du jetzt als Trainer. Du hast einen Spieler, der ist halt ganz, also der ist relativ sentimental, sage ich. Und wenn ich den halt dann hart anspreche, wird bei dem das passieren, dass der psychisch vielleicht bricht, sich die nächsten 5, 6 Wechsel nicht mehr konzentrieren kann und somit noch in ein tieferes Loch fällt. Es gibt aber andere Spieler, die wahrscheinlich genau das brauchen, diesen sogenannten, ich nenne das mal Arschtritt in Anführungszeichen, was ja im Nachwuchs ja jetzt nicht so gravierend ist, weil wir ja mal alles versuchen, pädagogisch zu lösen. Aber es gibt Spieler, die brauchen das. So, und ich muss als Trainer, deswegen sind wir eigentlich auch Pädagogen, das erkennen, wie ich Menschen und Athleten behandle. Und das ist unglaublich wichtig. Und wir versuchen auch, wir haben jetzt auch im Sommer, wir haben es jetzt heute, glaube ich, erst offiziell rausgeben, eine Fortbildung für die ganzen DL2-Standorte mit einem Sportpsychologen im Umgang mit Eltern und Persönlichkeitsentwicklung aus der sportpsychologischen Sicht. Also das ist absolut nicht zu vergessen, weil am Ende vom Tag, ich glaube, Eishockey spielen kann jeder. Das Entscheidende wird am Ende sein, wenn du in einem vollen Stadion spielst und Druck hast. Und wenn wir jetzt über ein Finale nachher sprechen, wie gehst du mit dem Druck um? Wie gehst du vielleicht mal mit einem schlechten Wechsel um? Und das ist Spielerpersönlichkeit. Und das ist unglaublich wichtig heutzutage.
Das heißt ja aber jetzt auch im Umkehrschluss, du hast ja kurz deine Arbeit erklärt, was du machst. Du machst ja auch noch sehr viel zusätzlich. Also du bist ja nicht nur bei den Standorten, du machst Trainerabende, findest die Gäste, bereitest alles akribisch vor. Das ist schon ein richtiger Fulltime-Job.
Ja, definier Fulltime-Job. Ja, also wenn wir von mehr wie 40 Stunden die Woche reden, dann ja, nein. Ich glaube, ich habe das auch damals gesagt, wo ich in der DL2 dann auch unterschrieben habe. Ich möchte Aufgaben haben und ich möchte von der Aufgabe, wo ich beruflich mache, absolut überzeugt sein. Und nur dann werde ich meine Aufgabe auch zu 100% richtig erfüllen und erfüllen wollen, wenn ich von dem, was ich jetzt mache, komplett überzeugt bin. Wenn der Tag mal kommt, wo ich sage, das ist jetzt für mich aktuell nicht mehr das Beste oder nicht mehr das, was ich möchte, werde ich es auch nicht mehr machen, weil ich dann nicht ich bin. Und es ist viel Arbeit, aber wir machen halt Arbeit mit Standorte und gerade mit jungen Eishockeyspielern macht mir halt unglaublich viel Spaß, weil ich denke, ich kann schon sagen, dass ich ein bisschen was erlebt habe im Eishockey und das ist vielleicht auch meine Art und Weise, diesem ganzen System dann auch wieder was zurückgeben zu wollen und die jungen Spieler vielleicht auch bei gewissen Sachen zu unterstützen, wo ich vielleicht damals mit 17, 18 die Unterstützung nicht bekommen habe oder Sachen anders gesehen wurden und wo du dir selber beibringen hast müssen, wo du jetzt versuchst, die Jungs vielleicht schon früher auf den richtigen Weg zu bekommen. Und wie du sagst, wir machen Trainerabende, sitze auch mal mit Stadträte und diskutiere über Eiszeiten. Ja, also ich habe auch schon Elternabende bei Standorte gemacht. Also das ist unglaublich weit gefächert, dieses Aufgabenfeld. Und das macht es ja auch am Ende vom Tag auch so interessant. Auch dann die Arbeit, die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Eishockey-Bund in der Trainerausbildung, wo wir auch in dieses Gremium haben, wo wir die Trainer ausbilden. Das sind ja alles so Teilaufgabengebiete, wo halt diese Aufgabe abwechslungsreich machen.
Was mich jetzt ehrlich gesagt interessieren würde, Markus, weil du hast ja nicht nur in der Vergangenheit viel erlebt, sondern du siehst ja auch aktuell sehr, sehr viel. Und also ich habe die Ansicht, dass sich das deutsche Eishockey nicht nur durch gute Spieler weiterentwickeln kann, sondern auch durch gute Trainer, weil das eine führt ja zu dem anderen. Und wir reden immer, wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen Eiszeiten, aber wir brauchen ja auch die Trainer. Jetzt bist du, ich glaube, du betreust ja von Laufschule bis U20 so nahezu alles. Wenn du jetzt in diese 14 Standorte reinschaust, wie sieht denn unsere Trainermasse aktuell aus? Ist das was, wo wir sagen können, boah, da ist mit Sicherheit auch der ein oder andere dabei, den kannst du dir vorstellen, der seinen Weg über die U-Mannschaften bis hoch ins Profigeschäft macht?
Ja, also das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Also das eine, um das vielleicht von hinten mal kurz aufzurollen, ist, warum soll ich, wenn ich ein überragender U9, U11-Trainer bin, also man muss ja auch immer, ich bin ja nicht nur Nachwuchstrainer, also es gibt ja verschiedene Altersklassen und ein guter U20-Trainer wird bei Gott nicht ein super U9-Trainer sein, weil es zwei komplett verschiedene Berufe sind, weil ich arbeite dort mit jungen Erwachsenen und unten arbeite ich pädagogisch, jetzt mal auch wieder wie ein Kindergärtner, ja, Laufschule. Ich bin eigentlich wie ein Sportkindergärtner. Also ich muss die Kinder für Sport begeistern, ich muss die dafür auch meine Liebe zum Sport, denen Kinder übermitteln und dass der Funke überspringt. Bei U20 ist es anders und deswegen, das habe ich auch schon, im spreche das auch immer wieder an, wenn wir gute Trainer im unteren Bereich haben, wir müssen diese Trainer auch viel mehr wertschätzen, ja. Auch nicht nur finanziell, sondern auch innerhalb der Standorte, weil das ist die Zukunft. Weil wenn wir unten schlechte Trainer haben, wenn wir keinen haben, der wo Kinder rekrutiert und von unserem Sport begeistert, brauchen wir in 10 Jahren auch keinen U20-Trainer mehr. Das ist ja, glaube ich, jedem klar. Und das ist teilweise, was ich nicht verstehe, ist, du hast einen überragenden U11, U13-Trainer und der sagt auf einmal, boah, ich möchte jetzt U20-Trainer werden. Ja, warum? Weil der U20-Trainer mehr Aufmerksamkeit kriegt, der steht mehr im Fokus, meistens verdient er auch noch mehr Kohle. Was ich auch nicht verstehe, das heißt das nicht, der sollte weniger verdienen, aber die unten müssten mindestens das Gleiche verdienen, weil die Arbeit eigentlich viel härter ist als wie oben und viel wichtiger, wenn man das gesamte Bild sieht. Warum wollen die einfach, warum wollen die nach oben? Ja, ich sage mal, bleib da, wo du bist, du machst das überragend und dann ist glaube ich, jedem gut geholfen. Und es gibt Trainer, ja, wir haben es ja auch in den letzten Jahren immer wieder mal gesehen, dass Trainer dann aus dem Nachwuchsbereich. Ich glaube, der Trainer des Jahres war ja auch vor nicht allzu langer Zeit mal noch U20-Trainer in Regensburg und ist ja dann in die Oberligamannschaft rein. Es gibt viele gute Trainer, ja. Aber ich glaube nicht, dass ein richtig guter U9, U11-Trainer irgendwann DEL2-Cheftrainer sein wird. Das glaube ich nicht. Weil wenn der ein richtig guter U9, U11-Trainer ist, wird er dort bleiben, weil das die richtige Aufgabe für ihn ist. Weil das andere ist ein ganz anderer Abschnitt. Das ist ganz was anderes.
Wie können wir es aber schaffen? Weil ich bin der Meinung, dass Mannschaften wie Regensburg oder jetzt auch Ravensburg, die immer mehr oder auch Kaufbeuren, die immer mehr auf junge Trainer gehen oder auf junge Verantwortliche, wie können wir es schaffen, dass wir auch diese Masse, ja, dass wir da mehr bekommen, womit man arbeiten kann, weil wie wir jetzt an Spieler kommen über Rekrutierungen in Kindergärten, in Grundschulen, mit Elternabenden, etc. Ich glaube, das Thema ist allen bekannt, dass wir da definitiv auch noch was tun müssen. Aber es ist für mich auch immer so eine Sache, A, Schiedsrichter, nur das steht auf einem anderen Blatt, und B, aber auch Trainer, weil wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir auch vernünftige Trainer haben.
Ja, absolut, weil du das vorhin auch richtig angesprochen hast und deswegen legen wir auch so viel Wert auf die Trainerausbildung, weil nur ein richtig guter Trainer wird richtig gute Kinder ausbilden. Ja, weil es steht und fällt alles mit dem Trainer. Wie er es rüberbringt, ob er es fachlich gut macht, ob er es strukturell gut macht, ob er eine gute Planung hat, Begeisterungsfähigkeit, positive Lernatmosphäre. Also das ist absolut wichtig. Ja, und wir haben aktuell in der DL2 im Nachwuchs 3,6 hauptamtliche Trainer pro Standort. Ja, das ist unglaubliche Entwicklung in den letzten Jahren. Vor 10 Jahren gab es wahrscheinlich nicht mal überall einen. Also wir haben sehr, sehr viele Trainer mittlerweile in dieses System auch reinbekommen und auch sehr, sehr gute Trainer, wie du es richtig sagst. Es sind aber auch Trainer da, die wo mit Sicherheit das Zeug hätten, Oberliga oder DL2 Cheftrainer zu sein. Ich glaube, man müsste denen vielleicht einfach auch mal das Vertrauen schenken. Die sind gut ausgebildet. Wir haben super Trainer, auch über die U-Nationalmannschaften ausgebildet, die wo überall als Co-Trainer und so weiter fungieren und eigentlich auf höchstem internationalen Niveau auch trainieren. Wir müssten vielleicht einfach mal, oder die Standorte vielleicht einfach mal trauen, diesem Trainer auch mal die Chance zu geben, wie es jetzt auch in Max Kaltenhauser in Regensburg war. Ja, oder Heiko Vogler Landshut. Das sind ja eigentlich diese typischen Beispiele von U20 raus im Seniorenbereich. Aber siehst du jetzt auch, die kamen aus U20 raus und nicht aus U9, U11. Ja, also, und es gibt viele richtig gute Trainer. Und ich würde auch dem einen oder anderen wünschen, dass er die Chance mal in der Profiliga bekommt, also im Seniorenbereich. Bei vielen wäre ich sehr traurig, wenn sie uns im Nachwuchs verloren gehen.
Das ist ja immer dann das, die andere Seite, weil wenn er dann in der DL2 Trainer ist oder noch weiter oben, verlierst du natürlich auch einen guten Nachwuchstrainer. Du hast dir jetzt ja bei den Standorten eine sehr umfangreiche Einschätzung und ja, Erfahrungen gesammelt, wie die ganzen Standorte arbeiten. Und am Ende gibt es auch das Fünf-Sterne-Konzept. Wir haben erst vor kurzem veröffentlicht, wie viele Fünf-Sterne-Clubs es in der DL2 gibt. Wie zufrieden bist du denn generell in der DL2 mit den Standorten?
Ja, also man muss ja auch mal sagen, das war jetzt auch das erste Jahr, wo ich das jetzt auch hauptberuflich in der DL2 mache. Erste Jahr ist natürlich erstmal 14 Standorte kennenzulernen, weil du kannst nicht Standort A mit B vergleichen, weil jeder andere strukturelle Voraussetzungen hat. Der hat eine Eisfläche, der hat drei, der hat eine Sportschule, der hat nicht mal eine Turnhalle. Also es ist unglaublich, unglaublich unterschiedlich. Wo man aber wirklich sagen muss, ist, und das habe ich auch in der Pressemitteilung damals auch so geschrieben, dass wir unglaublich stolz sind, dass die Vereine alles Mögliche versuchen, was sie aus eigener Kraft schaffen können, zu erfüllen. Ja, die können sich jetzt nicht aus eigener Kraft ein zweites Stadion hinbauen. Okay, Crimmitschau hat es gemacht. Ja, es ist nicht eine volle Eisfläche, aber eine überragende kleine Halle, was die gemacht haben. Und das meine ich. Also, die gehen oft auch über das Mögliche hinaus und versuchen sich zu entwickeln. Und ich glaube, dass wir in der DL2 auf einem sehr, sehr guten Weg sind, den Nachwuchs noch breiter und noch stärker aufzustellen. Und ich glaube auch, oder ich bin mir sicher, dass die Nachwuchsarbeit auch höchste Anerkennung innerhalb der Liga und auch innerhalb der GmbHs erfährt, weil ich glaube, wenn man die Statistiken anschaut, wie viele U21-Spieler in den letzten Jahren durch unsere Reihen gegangen sind, auch durch den DL2-Nachwuchs oder Förderverträge, wo jetzt irgendwo ganz oben spielen, wenn man sich mal die Zahlen genau anschaut, es dauert zwar ein bisschen, das zu analysieren, aber wir haben das mal gemacht, ist das schon beeindruckend. Und es ist viel Arbeit, du brauchst viele gute Trainer, viele gute Leute. Und was man absolut nicht vergessen darf, ist, du brauchst unglaublich viele ehrenamtliche Helfer. Ja, du brauchst die U9 Eltern, die, wo die Kinder die Schlittschuhe anziehen. Du brauchst den U15 Co-Trainer. Du brauchst so viele Leute, wo eigentlich so ein Standort am Leben halten. Weil wenn du die alle voll bezahlen würdest oder alle nur halb bezahlen müsstest, wäre da nichts mehr möglich. Und wir haben teilweise hier Trainerteams mit über 20 Trainer und davon ist aber wahrscheinlich drei Viertel machen das, sage ich mal, auf Ehrenamtspauschalenbasis, weil sie es einfach gern machen. Wenn du da die Stunden rechnen würdest, würde jeder normale Mensch sagen, das ist irre. Aber wir machen das halt, weil wir diese Sportart lieben und die Sportart auch am jeweiligen Standort entwickeln wollen. Und deswegen sind auch diese Trainer, was von vor Ort kommen, gerade für Kernbereiche, so unglaublich wichtig, weil die intrinsische Motivation dieser Leute, wo aus der Region kommen, viel höher ist. Und die einfach dann nochmal in den achten Kindergarten gehen und am sechsten Stadtfest Bratwürstel verkaufen für die Vereinskasse. Diese Leute brauchen wir und für die sind wir unglaublich dankbar, weil ohne die wird es auch nicht funktionieren.
Absolut. Absolut richtig, ja. Und du hast was ganz Interessantes gesagt, dass du das Gefühl hast oder glaubst, dass die Wertschätzung zur Jugendarbeit auch in der GmbH sehr, sehr hoch ist. Ich würde da einfach mal ganz kurz mein Fundstück der Woche nämlich präsentieren wollen. Und zwar am Wochenende war das DNL-Finale EV Landshut gegen die Eisbären Berlin, wo halt einfach mal am Gutenbergweg auf dem Samstag oder auf dem Wochenende bei einem U20-Spiel knapp 3.500 Zuschauer sind. Leute, kurz mal eine Frage für einen Freund. Seid ihr bescheuert? Wie geil ist das eigentlich? Bei einem U20-Spiel. Brutal. Einfach
Ja,
brutal.
ich finde es cool, dass du jetzt mein Fundstück mir geklaut hast, weil ich habe heute Nachmittag noch mit Denise darüber gesprochen, aber es ist absolut voll okay und ich bin's ja, mich freut's, dass dir das aufgefallen ist, dass das sowas auch, sage ich mal, die Leute mitbekommen, was eigentlich da am Wochenende in Landshut los war. Ich war selber am Sonntag in Landshut. Witzigerweise habe ich heute mit Marius Riedl gesprochen, weil wir über das Camp was geredet haben. Der war am Samstag dort. Wir haben uns da leider verpasst. Es war eine unglaubliche Stimmung. Und 3.500 Leute am Samstag und 2.500 am Sonntag, also wir reden da von knapp 6.000 Zuschauern, was da drin waren, in 2 Tagen in einem DNL-Finale. Unglaublich. Und die Stimmung war so überragend. Ich glaube, das siehst du teilweise auch nicht in Seniorenstadien, was da los war. Man muss da vor Ort gewesen sein. Und ich habe es schon am Sonntag, ich bin mit meiner Tochter extra, sind wir gesagt, komm, wir fahren nach Landshut und schauen uns das an. Und jetzt sind wir bei dem Thema, was du vorhin sagst, mit Druck im Nachwuchsbereich. Die spielen am Sonntag in Do-or-Die-Game, also das, wo ich live gesehen habe, vor 2.500 und Samstag vor 3.500. Du kriegst 1 Minute vor Schluss ein Gegentor und die Serie ist eigentlich tot. Die Landshuter ziehen den Torwart, schießen 20 Sekunden später wieder ein Tor. Das Ganze geht in den 10 Minuten Overtime. Das sind alles 17-, 18-, 19-jährige Jungs. Dann müssen auch noch drei so arme, sage ich mal, Penalty schießen. Aber die haben das unglaublich gut gemacht. Du hast nicht gesehen, dass da irgendeiner nervös war oder sie haben sich zumindest nicht anmerken lassen. Auch die Berliner, also ich ziehe auch meinen Hut vor den Berlinern, auswärts vor 300.000, ist schon krass. Also das ist, da gibt es Seniorenspieler, die packen das nicht. Und die Stimmung war einfach unglaublich. Also ich finde es schön, dass du es ansprichst, weil mir das unglaublich viel Spaß macht und auch dann nochmal jetzt offiziell auch von der DL2 und von mir Glückwunsch an Landshut und es spricht halt auch für die Entwicklung an dem Standort und das war jetzt, glaube ich, das erste Mal seit 13 Jahren, dass sie die Meisterschaft wieder nach Landshut geholt haben und deswegen unglaublich.
Genau, diese Zusatzfehde nehme ich noch. Am Dienstag war dann Spiel 5 und am Ende sind sie Meister geworden und ich glaube auch recht eng 2:3.
Ja.
Und wir kennen auch einen Spieler, ein oder zwei sogar. Also außer DE2 waren, glaube ich, auch welche dabei. Aber auf was ich hinaus will, ist das Perspektivcamp. Wir hatten auch einen jetzigen DNL-Meister mit im Perspektivcamp im letztjährigen.
Wir hatten sogar mehrere.
Sogar
Also ich
mehrere.
meine, Oswald war
Stimmt.
letztes Jahr dabei von Landshut. Wir hatten Finn Serikow, der Torhüter von Landshut, wo da war, war jetzt aber nicht im Finale spielberechtigt. Und wir hatten eigentlich auch einen Berliner Spieler mit Maxim Schäfer bei uns. Der war auch bei uns letztes Jahr im Camp, weil wir ja auch ab und zu mal, kommen wir später dazu, wie die Spielerauswahl dazu ausfällt, aber es war auch ein Berliner diesen Sommer bei uns im Camp und das macht es ja dann eigentlich so witzig, weil die Jungs sich den Sommer fünf unglaubliche Tage hatten und sich jetzt hier eigentlich um die deutsche Meisterschaft, blöd gesagt, den Schädel einschlagen, weil Samstag war ja dann auch noch ein bisschen was mit Spieldauerstrafen, war dann witziger.
Markus, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, als wir in Kaufbeuren standen und uns oben auf der Tribüne unterhalten haben, habe ich dich gefragt, ob da jemand dabei ist, wo du richtig, richtig Potenzial siehst. Und da hast du beide Namen, die du gerade genannt hast, tatsächlich auch genannt. Und jetzt gewinnen die Meisterschaft. Das ist halt auch auch fantastisch, wie sich dann letztendlich dann der Kreis schließt.
Ja, also gut, ich meine jetzt in Finn Serikow und in Ossi, die waren auch vorher schon mal bei DEB-Mannschaften auch immer wieder mit dabei und die sind jetzt kein unbeschriebenes Blatt im deutschen Eishockey. Aber die Entwicklung aktuell, was die ganze Mannschaft in Landshut eigentlich, wie sie sich dieses Jahr entwickelt haben, und ich war ja auch oft auch mit denen dabei, die hatten 2 Trainerwechsel. In der DNL, die hatten einen Trainerwechsel nach dem Sommertraining, dann einen eigentlich nach der Hauptrunde. Ist ja auch nicht immer so leicht für einen jungen Spieler, das Ganze dann wieder neu für sich zu sortieren. Und ja, also ich fand es cool, auch dann der Maxim Schäfer von Berlin, der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht, ist eigentlich auch noch ein sehr junger Spieler und waren sehr, sehr viele gute Spieler bei uns beim Camp und auch jetzt beim U20-Finale und es hat Spaß gemacht.
Dann bin ich mal gespannt, wer nächstes Jahr von den Camp-Teilnehmern die Meisterschaft gewinnt, weil es wird ja ein nächstes Camp im Sommer geben. Ihr habt euch den Standort Selb ausgesucht. Markus, mal ganz kurz, warum ist es Selb geworden? Ich denke mal, es hat mit Sicherheit noch der ein oder andere Standort auch noch einen Hut mit im Ring.
Ja, also es bewerben sich schon jährlich immer mehrere Standorte. Dieses Jahr ist die Entscheidung auf Selb gefallen, weil ich und wir auch René, einfach der Meinung sind, dass Selb aktuell in dem, was sie an diesem Standort aufbauen, unglaubliche Arbeit leisten. Ich meine, auch mit diesem Neubau hinten draußen, mit diesem nagelneuen Kabinentrakt, Geschäftsstelle oben drüber, dann ein extra riesengroßes Fitnessstudio und so weiter. Dann wird es, kommt eigentlich in die nächsten 2 Jahre hinten die zweite Eisfläche mit raus. Also da wird sehr, sehr viel Geld in Infrastruktur investiert. Eigentlich genau, was wir wollen. Wir wollen Geld in Steine und nicht in Beine investieren. Und das Gesamtpaket in selbst stimmt. Also es muss ja nicht nur der Standort sein. Es muss ja auch, wie weit ist das Hotel weg? Haben wir Sportanlagen? Haben wir, wie ist die Infrastruktur vor dem Stadion, sage ich mal? Haben wir Sportplätze, Turnhallen? Ist ein gutes Catering da? Haben wir Hotels in der unmittelbaren Nähe? Weil du willst nicht eine halbe Stunde mit den Jungs ständig hier mit dem Bus oder U-Bahn rumfahren. Hast ja auch nicht wirklich Lust drauf, mit 48 so Jungs da Spaziergänge zu machen. Und deswegen das Gesamtpaket in selbst war für uns dieses Jahr sehr überzeugend. Ich glaube, dass es auch für den Standort, und ich bin mir sicher, dass es für den Standort auch eine sehr, sehr gute Werbung ist, dass das diesjährige Camp dort ist. Und wir hatten auch schon Gespräche mit dem Bürgermeister, der wo uns auch über ein oder andere Tage dann auch begleiten wird. Also die sind auch schon stolz, dass sie dieses Camp dann auch ausführen dürfen und begleiten dürfen.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, bis wann kann man sich bewerben und wer darf sich bewerben?
Bewerben darf sich grundsätzlich jeder Spieler dieses Jahr im Jahrgang 2007 bis 2009. Also das sind immer die zwei U17-Jahrgänge und der Anfangsjahrgang U20. Das Bewerbungsverfahren ist seit 1. April online und läuft den ganzen April. Das läuft über ein Online-Anmeldeformular, was man auf der DL2-Website anklicken kann. Da muss man halt dann seine Daten eingeben und muss auch mal ein paar Fragen ausfüllen und sich auch mal ein paar Gedanken über sich selber machen, wie man sich vielleicht selber einschätzt in gewissen Fertigkeiten. Wo will ich hin? Warum will ich dorthin? Habe ich es verdient, dorthin zu kommen? Also die müssen auch ein bisschen was dafür tun, dass sie in die Auswahl der Bewerber dann auch reinkommen. Und sie haben jetzt noch den ganzen Monat Zeit und dann werden wir Anfang Mai, kommt dann immer die schwerste Aufgabe eigentlich immer von uns, wo wir dann eigentlich aus einer dreistelligen Zahl 48 Spieler machen müssen, leider.
Das stelle ich mir immer hart vor und ich bin froh, dass ich sowas nicht machen muss. Hast du für dich selbst Kriterien festgelegt?
Ja, also wir haben das letztes Jahr, es gibt ja Grundkriterien, wie wir das Camp befüllen mit Spielern. Wir haben das aber dieses Jahr dann eben auch mal einfach für die Nachhaltigkeit dann auch mal zu Papier gebracht, wie das Auswahlverfahren dann eben auch läuft. Es bloß um kurz anzuschneiden, jeder DL2-Standort und der Auf- und Absteiger, weil wir die im Endeffekt dann verabschieden und begrüßen wollen, haben 2 Plätze, die wo in Absprache mit mir und natürlich auch den Standorten dann vergeben werden. Allerdings müssen sich diese Spieler auch erstmal ganz normal bewerben. Ja, und dann sind wir ja schon mal bei 32 Feldspieler, wo ja, sage ich mal, sicher in die DL2 Standorte wachsen oder gehen. Und dann haben wir noch diese sogenannten Wildcards. Und Wildcards ist, wenn es auch ein Standort sagt, du, oder es bewirbt sich vielleicht vom Standort auch mal nur einer, kann auch mal sein, weil es vielleicht zu weit weg ist, dann gehen auch diese Karten in diese Wildcards rein. Und aus diesen Wildcards wähle ich dann oder wählen wir in der Kommission dann auch mal Spieler von einem Oberliga-Standort aus oder auch mal von einem DL-Standort, wo wir einfach der Meinung sind, auch nach Gesprächen mit den Trainern der Spieler, ob das für seine Entwicklung gut ist, ob er es sich auch verdient hat, dort dabei sein zu dürfen, weil das aus unserer Sicht schon ein Privileg ist, dort dabei sein zu dürfen. Und dann hat eigentlich auch jeder mal die Chance dann auch mal vielleicht in den Genuss zu kommen. Wie gesagt, es sind halt immer sehr, sehr viele Bewerbungen. Ist natürlich auch immer schwer, weil du hast ja, wir haben 48 Spieler, also das sind 40 Feldspieler und 8 Torhüter, also 2 komplette Teams. Du musst ja auch die Stürmer und Verteidiger. Ist jetzt nicht so, wenn jetzt 38 Stürmer sich bewerben, dass ich die alle nehmen kann. Also ich muss ja, das steht ja, was ich meine. Also das ist nicht so einfach. Und bei dem einen oder anderen tut es dir halt dann auch leid, dass du den vielleicht dieses Jahr nicht einladen kannst. Aber er kann sich nächstes Jahr wieder bewerben und dann schauen wir schon, dass wir diese Spieler dann auch dann das Jahr drauf nehmen, weil sie haben ja im Endeffekt 3 Jahre Zeit, sich das Camp zu verdienen, weil es ja 3 Jahrgänge sind und deswegen ist eine coole Sache für die Jungs.
Was mir die letzten beiden Jahre beim Perspektivcamp aufgefallen ist, wir hatten ja vorher auch schon drüber gesprochen, was der Trainer für eine Auswirkung auf die Spieler hat. Es war immer im Trainerteam eine unfassbar gute Stimmung. Es wird viel gelacht, es wird auch der ein oder andere Blödsinn gequatscht, aber am Ende war es dann immer für euch sehr, sehr produktiv. Kann man da schon was sagen, wie das Trainergespann aussieht?
Ja, es ist eigentlich nahezu vollständig, das Trainer. Wir sind wieder 12 Trainer. Das sind 9 sogenannte Technik-Taktik-Trainer. Dann haben wir dieses Jahr 2 Torhüter-Trainer und einen Athletiktrainer. So, dann sind wir bei 12. Ist natürlich bunt gemischt durch die Liga. Wir haben Trainer aus Krefeld, Bad Nauheim, Kassel, Rosenheim, Ravensburg. Und das muss ich aufpassen, dass ich keinen vergesse. Selb natürlich. Die sind natürlich auch dann 2 Leute mit dabei. Und der Sinn ist ja auch nicht nur die Spieler in diesem Camp auszubilden, sondern auch die Trainer. Ja, ich denke, dass dieses Get-Together zwischen den Trainern die beste Ausbildung ist, dass sich Trainer untereinander austauschen und diskutieren, was ist gut, was ist schlecht, was sind unsere Probleme, vielleicht bei mir am Standort, was sind unsere Probleme im deutschen Nachwuchs-Eishockey. Und aufgrund Basis dieser Diskussion entscheiden wir ja, das haben wir jetzt zufällig heute Vormittag gemacht, welche Schwerpunkte wir ins Camp reinnehmen, wo wir der Meinung sind, in diesem Kerntrainerteam, was wir uns dieses Jahr ganz oben auf die Fahne schreiben, was die Spieler dann auch im besten Fall alle lernen sollten und mitnehmen sollten. Und wie gesagt, es ist immer ein cooles Trainerteam. Es wird auch dieses Jahr richtig cool ausschauen. Es sind ein paar neue dabei. Ja, wir wollen auch mal einen gewissen Wechsel drin haben, dass wir alle auch erreichen in der Liga. Und auch deswegen, weil wir auch möchten, dass die Trainer von dem Camp und wie wir die Spieler ausbilden und trainieren und wie wir Schwerpunkte setzen, das ja dann am Ende vom Tag im besten Fall nach Hause zu ihrem Standort nehmen und das vielleicht dann auch versuchen, dort so umzusetzen. Und dadurch haben wir eigentlich die Trainer schon mit einem Spielercamp fortgebildet.
Wird denn Yoga dabei sein?
Bitte?
Wird denn eine Einheit im Yoga dabei sein?
Jein. Bei Yoga ist das, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, dann auch immer ein bisschen schwer, wenn du 48, 17-jährige Jungs hast und dann, sage ich mal, eine Yoga-Trainerin vorne stehen hast. Das ist dann auch nicht. Wir haben einen sehr, sehr guten Athletiktrainer dieses Jahr aus Landshut. Jetzt sind wir beim, jetzt schließt sich der Kreis wieder nach Landshut. Adrian Schellenz, den kann ich ja schon mal namentlich nennen, ein überragender Athletiktrainer, trainiert eigentlich genau, wie wir das wollen, koordinativ, beweglich, aber auch in Richtung Kraftschulung, Krafttechnik. Mal, ob er Yoga macht, muss ich mal noch mit ihm reden, aber wir hätten ja auch noch den einen oder anderen selbst dann oben im Fitnessstudio, wo wir dann vielleicht extern buchen können, aber müssen wir mal schauen, ob wie das die Jungs verkraften.
Sehr schön. Ja, du hast vorhin gesagt, mit Druck umgehen und wie Landshut die U20 das geschafft hat. Wenn wir jetzt von Druck reden und ein bisschen in die Zukunft schauen, fällt uns doch auch sicherlich das Finale jetzt ein. Kassel gegen Regensburg, wo sicherlich Kassel den Aufstiegsdruck hat. Oder siehst du das anders? Markus.
Definitiv. Ich meine, Kassel hatte letztes Jahr schon das große Ziel ausgeschrieben, aufzusteigen. Und ich habe das ja in euren letzten Podcast-Folgen ja auch immer wieder mal verfolgt, weil ich bin ja ab und zu mal ein bisschen auf der Autobahn unterwegs und höre mir die dann auch immer liebend gern an und warte eigentlich schon immer, wann der nächste online kommt. Es ist schwer, ja. Aber ich denke, die Spieler, was dort in dem Kader sind, wurden schon bewusst ausgewählt und auch mit einer gewissen Erfahrung auch der letzten Jahre mit diesem Druck auch umgehen zu können. Weil sonst wären das nicht die richtigen Spieler für einen Standort wie der, wo jetzt wirklich, sage ich mal, eigentlich all in geht, um aufzusteigen. Also das muss man ja wirklich mal sagen. Ich brauche gewisse Spielerpersönlichkeiten, ich brauche aber auch einen guten Mix zwischen, wie man es immer früher gesagt hat, zwischen Anführer und Kämpfer. Ja, du brauchst einen guten Mix, weil du kannst halt nicht 20 Techniker haben, du brauchst halt auch den Spieler, der wo sich halt 15 Sekunden vor Schluss kopfüber in den letzten Schlagschuss wirft. Ja, das tut sau weh. Ich habe das oft genug gemacht. Das macht auch keinen Spaß. Aber wenn das deiner Mannschaft hilft und das deine Aufgabe ist und du das verstehst, dass du dadurch unglaublich wertvoll für das Ziel wirst, dann machst du deinen Job richtig gut. Und ich glaube, dass schon aus Fehlern der letzten Saison versucht haben oder wahrscheinlich auch gelernt haben. Jetzt ist es halt, hängt halt wieder mal eine ganze Saison eigentlich an der letzten Best-of-Seven-Serie. Und das, glaube ich, macht es ja für unseren Sport so interessant, weil wir einfach bis zum letzten Spiel, bis zur letzten Sirene, kann halt alles passieren.
Was ich auf jeden Fall bei der Serie sehr, sehr spannend finde, ist, dass das Mindset und die Stimmung in Regensburg. Ich hatte die Woche kurzen Kontakt mit Peter Holmgren, und er hat mir gesagt, beide Heimspiele waren binnen 90 Minuten ausverkauft. Regensburg ist die ersten beiden Heimspiele komplett voll und das an einem Standort, der vor 2 Jahren noch Oberliga gespielt hat, den wir letztes Jahr alle schon vor der Saison als abgestiegen abgeschrieben haben. Dieses Jahr nicht anders. Und jetzt spielen die in den Finale und verkaufen dann dementsprechend in 90 Minuten über 10.000 Karten. Krass, unfassbar. Was da auch für eine Euphorie an diesem Standort momentan herrscht.
Spricht natürlich auch für die Struktur des Standortes, wie sie sich die letzten Jahre dann auch entwickelt haben. Und vielleicht, ich glaube, dass Regensburg in der Fanbase das Auftreten des Teams und speziell auch des Trainers ist halt unglaublich authentisch. Und ich glaube, dass sie das auch dann so extrem sympathisch macht am Ende vom Tag, weil Max ist ein wirklich ein Trainer, die Arbeitsweise ist unglaublich, wie akribisch er arbeitet. Aber er ist halt auch einfach unglaublich ehrlich. Wenn ihm halt irgendwas nicht passt, oder dann sagt er das halt. Und das, glaube ich, macht ihn dann authentisch. Und ich sage immer, authentisch machen geht ja nicht, sondern er ist ja wirklich so, wie er ist. Er verstellt sich nicht. Und das macht ihn auch so sympathisch. Und wenn du halt auch mit Spielern sprichst, wie seine Art ist, wie er mit Spielern umgeht, wie er Spieler motiviert, wie er jeden auch bei der Stange hält, sozusagen, macht es halt dann auch noch viel leichter, sage ich mal, diesen Flow, was sie jetzt gerade haben, dann auch aufrechtzuerhalten. Und schön für den Standort, wenn jetzt die Spiele in der kurzen Zeit ausverkauft sind. Aber das kann Denise wahrscheinlich besser sagen, wenn wir die DL2-Zuschauerzahlen in diesem Jahr anschauen, war ja sowieso, glaube ich, unglaublich gut entwickelt.
War die beste Saison, die Zuschauerzahlen. Und ich glaube, mich hätte es eher gewundert, wenn das nicht in so schneller Zeit ausverkauft wäre, weil jeder will da bei sein, bei diesem schon historischen Einzug von den Regensburgern. Und man merkt das nicht nur an den Karten, man merkt das auch im Verkauf von den Fanartikeln. Wir haben ja auch einen offiziellen Fanjob und aus Regensburg kamen ganz, ganz viele Bestellungen. Also die leben das Finale derzeit. Aber auch in ihrer Art und Weise. Und sie freuen sich, glaube ich, einfach auf eine spannende Finalserie. Und egal wie es ausgeht, sie werden ihr Team feiern und supporten von Anfang bis zum Ende. Kassel-Fans werden ihr Team auch pushen. Definitiv. Denn ein gemeinsamer Traum stärkt sowieso. Und es wird eine absolut spannende Serie.
Ich glaube tatsächlich, dass das Heimrecht im Finale ganz, ganz wichtig sein wird. Wenn man sich die letzte Saison anschaut, wo Regensburg gerade am Anfang der Saison eine unfassbare Heimstärke hatte, jetzt diese Euphorie am Standort mit dem Finale, was die Mannschaft jetzt in 2 Jahren aufgebaut hat, die wollen das jetzt auch zu Ende bringen. Und ich glaube, das kann Kassel wirklich, gerade in Regensburg, ja, werden sie einen ganz, ganz schweren Stand haben. Das wird auf jeden Fall keine Selbstläuferserie. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Kassel da unbedingt die krasse Favoritenrolle hat. Also Kassel hat für mich spielerisch auf jeden Fall die Nase vorne. Aber ich möchte Regensburg auf gar keinen Fall abschreiben, weil ich glaube, da sind in diesen Soft-Skills-Faktoren in Regensburg so, so viele Faktoren mit dabei, die das ja, Pendel echt umschwingen lassen können auf Regensburger Seite. Und dann hat man ja die letzten Jahre oder die letzten 2 Jahre gesehen, was sich dann da in Regensburg entwickeln kann. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich glaube dennoch, um jetzt mal einen Serientipp zu bringen, dass Kassel am Ende sich die Silberware holt. Es wird knapp, ich kann mich noch nicht ganz, ganz festlegen, aber ich glaube eher in Spiel 6, dass Kassel die Serie gewinnt. Spiel 6 aus dem Grund, weil das der frühestmöglichste Termin ist, der mit meinem privaten Terminkalender zusammenpasst, dass ich ins Stadion fahren kann.
Heißt aber, die würden in Regensburg Meister werden.
Ja, das suchst du dir ja nicht aus, wo du Meister wirst. Ich glaube
Nee, mir
nicht,
ging es
dass
jetzt um
wenn.
den Heimvorteil, weil du erst gesagt hast, Heimvorteil, es ist schwer in Regensburg zu gewinnen und dann wäre Spiel 6 in Regensburg.
Ja, Spiel 6 wäre in Regensburg, aber Kassel hat halt auch immer noch die individuelle Klasse. Also das darf man ja nicht vergessen. Und ich habe ja nicht gesagt, dass Regensburg zu Hause unschlagbar ist, sondern dass zu Hause auf jeden Fall alles möglich ist. Aber unschlagbar sind sie auch zu Hause nicht.
Was ich mich nämlich immer frage, ist Heimvorteil wirklich ein Heimvorteil? Und das würde ich mal den Markus als Spieler gern fragen, wie das bei dir zumindest war. Ist jeder Spieler sowieso anders? Also der eine mag es vor lautem Haus und braucht den Push, der andere will seine Ruhe. Wie warst du da, Markus?
Beides. Also ich persönlich, es ist meine persönliche Meinung als Spieler, mir war der Heimvorteil mal sowas von egal. Mich hat das nicht interessiert. Ich habe unglaublich gern zu Hause gespielt, gerade jetzt, wenn wir über Bietigheim sprechen, wenn der Stadion ausverkauft war mit Choreos, das war unglaublich. Aber meistens waren für mich die Spiele, wenn du in Rosenheim, wenn du in Bremerhaven, wenn du auswärts spielst, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch der Typ dafür. Ich habe das irgendwie. Ist das dann auch was, weiß ich, ob das eine sadistische Veranlagung ist? Ich fand es irgendwie geil, wenn die 7000 Leute auspfeifen und mir Bierbecher bewerfen. Da habe ich automatisch besser gespielt. Ich weiß es nicht, ob das normal ist. Ich müsste mich vielleicht mal mit anderen Spielern darüber unterhalten. Und wenn ich denke, wir haben in Bietigheim, wir haben zwei Meisterschaften auswärts gewonnen. Ja, wir haben die Meisterschaft in Schwenningen geholt, wir haben die Meisterschaft in Bremerhaven geholt, also zweimal auswärts. Wir haben dann eine Meisterschaft in Bremerhaven verloren. Ja, das war dann dieses typische Heimrecht, wie von euch angesprochen. Und mit Ravensburg damals, die Meisterschaft war, die war tatsächlich zu Hause, damals auch gegen Schwenningen. Also mir persönlich war das immer wurscht. Ich fand es einfach, weil ich halt einfach auch ein bisschen da auch Fan war und einfach volle Stadien lieb. Mir war das dann am Ende vom Tag egal, ob das zu Hause oder Auswärtsspiel, Hauptsache die Hütte war voll und es brennt und dieser Funke springt über. Und das war mir egal, ob die jetzt gegen uns schreien oder für uns schreien. Wenn ich es jetzt mal krass sagen müsste, ich wollte einfach, dass die Hütte brennt, dass da drin Gänsehautatmosphäre ist und dass sich was rührt. Und bei jeder Aktion, meistens, du schaltest es als Spieler sowieso ab. Also ganz ehrlich, wenn du auf dem Eis bist oder wenn du kurz vom Schiff rauskommst und dich auf die Bank setzt und dann 15 Sekunden da sitzt und eigentlich kurz versuchst, erstmal wieder zu überleben, schaltest du das, du merkst es nicht. Ja, aber die große Kunst ist, das schon alles mitzunehmen. Das Ganze aufzusaugen in einem positiven Sinn, auch vorm Spiel. Ich war auch ein Typ, ich war immer vorm Spiel dann schon im Stadion, wenn die Fans drin waren und habe schon versucht, diese Atmosphäre mit aufzunehmen. Manche belastet das, ich wollte das so. Und dann ist halt alles entscheidend, ist, ob du in deinen Tunnel reinkommst. Das ist also dieses typische, wenn wir kurz mal über Oliver Kahn dann auch mal sprechen, da gibt es ein relativ gutes Buch von ihm. Der hat auch immer gesagt, das alles Entscheidende für ihn war, ist wie und wie schnell er in seinen Tunnel reinkommt und dass er dort nicht mehr rausfliegt. Ja, in diesen Fokustunnel. Und da muss jeder Spieler für sich das selber entscheiden, wie er dort reinkommt und ob er lieber zu Hause oder auswärts spielt. Also mir war das eigentlich immer egal. Hauptsache die Bude war voll. Und wir haben natürlich gewonnen. Das war natürlich auch wichtig.
Das wäre auch ganz untypisch, wenn man das als Spieler nicht sagen würde.
Markus, hast du denn auch so ein, also Denise macht das prinzipiell nie. Ich weiß nicht, wie schaut es bei dir aus? Du bist ja auch Angestellter der DL2. Kann ich dich zu einem Serientipp rauslocken? Also uns hört eh fast keiner zu.
Ja, glaube ich, das ist ja ein relativ unbekannter Podcast. Alles gut. Nein. Ja, also ich kann dazu schon was sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich am Anfang erstes Mal in Tippen halte ich mich dieses Jahr komplett raus, weil ich bin die ganze Saison mal sowas von falsch gelegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, wahrscheinlich 95% der Leute in Deutschland hätten das so nicht vorhergesehen. Erstens mal, dass wir so enge Liga haben, dass wir Teams haben. Jetzt auch im Halbfinale, glaube ich, waren ja auch zwei Mannschaften, wo man vielleicht ein bisschen weiter unten mal eingeordnet hätte. Dann, dass du in vier Spiele, Viertelfinale, in Spiel 7 gehst. Also wenn du da 5000 Euro drauf gewettet hättest, bräuchst du nicht mehr arbeiten wahrscheinlich. Also deswegen, es ist so unglaublich unvorhersehbar, diese Saison und eigentlich schon immer, aber diese ist es schon krass. Und ich hatte so das Gefühl, wo ich mir die Playoffs angeschaut habe, so die ersten Spiele, auch im Viertelfinale schon, habe ich gedacht, okay, wenn einer Kassel schlagen kann, wäre es für mich eigentlich damals Ravensburg gewesen. Wo ich dann eigentlich relativ enttäuscht war, dass die dann die Serie dann eben noch verloren haben, weil ich die war ich ein unglaublicher Fan von der physischen Spielweise, jetzt nicht die harte, sondern die körperliche Präsenz von den Spielern bin. Und gut, ich kenne die zwei Latta-Brüder auch, die kommen aus dem Ort, wo ich jetzt hier auch gerade sitze und wohne. Das hätte ich gedacht, dass das Kassel vor Probleme stellt. Dann hat sich das natürlich das ganze Blatt gedreht. Ich glaube auch, dass keiner von uns damit gerechnet hat, dass Kassel am Ende der Hauptrunde hier nochmal einen Trainerwechsel vollzieht, wo ich mir dann auch für mich persönlich dann mal gedacht habe, okay, scheint so, wie wenn man sich mit Absicht in den Fuß schießen will, muss man ganz ehrlich sagen, als Außenstehender betrachtet. Im Nachhinein haben die wahrscheinlich alles richtig gemacht, weil dafür sind wir halt dann auch zu weit weg, weil du weißt nicht, wie intern das sind, du weißt nicht, wie ist die Stimmung in der Kabine, wie ist die Spieler, wie ist die Tendenz, weil von außen redet sich das natürlich auch immer leicht, weil jeder sagt, das kannst du nicht beim erstplatzierten Trainer rausschmeißen. Ja, kannst du schon, wenn die Tendenz in die falsche Richtung geht und halt zum richtig, richtig schlechten Zeitpunkt. Und man muss sagen, der Move war gewagt, so kurz vor Ende. Aber man hat halt unglaublich erfahrenen Trainer dann eben auch, sage ich mal, mit Sicherheit schon in der Rückhand gehabt. Sonst hätte man denn das auch nicht vollzogen. Dann haben sie es wirklich unglaublich gut gemacht. Die Serie gegen Weißwasser war unglaublich eng und hat mir auch im Nachhinein ein bisschen leid für Weißwasser getan, weil sie es echt, echt verdient hätten, auch mit der Defensivleistung, sich dagegen zu stellen. Und dann glaube ich, dass Regensburg aufgrund von gewissen Nachverpflichtungen, weil vorher war ich auch der Meinung, Regensburg, gut, die haben die eine Reihe, die wo unglaubliches Hockey spielt und war eigentlich so der Meinung, okay, du musst eigentlich eine Reihe ruhig stellen. Ja, dann bist du schon mal relativ gut dabei. Aber auch mit diesen Nachverpflichtungen mit Buß und so weiter und die fangen jetzt auch alle an zu scoren, kriegt der Kader aktuell eine unglaubliche Dynamik auch in der Tiefe, weil auf einmal auch die dritte Reihe Tore schießt und die zweite. Und das war halt in der Hauptrunde bei Regensburg vielleicht nicht so. Und deswegen glaube ich auch, also es würde mich unglaublich wundern, wenn diese Serie in vier oder fünf Spiele vorbei wäre. Erstens hätte es nicht verdient. Und zweitens kann ich mir das aktuell nicht vorstellen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, das Ding geht durch sechs oder sieben Spiele, wird es eh wahrscheinlich ein 4-0 und wir liegen alle mal wieder komplett falsch.
Ich habe das jetzt richtig mitbekommen, dass du mich wirklich einen Sieger der Serie benannt hast.
Wenn man knallharte Zahlen, Daten, Fakten nehmen würden, ja, und aber Eishockey ist halt in dem Sinn auch nicht berechenbar. Müsstest du eigentlich sagen, dass Kassel in sechs oder sieben durchgehen sollte? Wenn alles,
Danke.
wie es auf dem Papier stehen würde, funktioniert. Aber es kommen so viele Faktoren. Es kommen, erstens mal, wie bringst du deine Heimspiele durch? So, wie trittst du aufwärts aus? Spiel Nummer zwei, das zweite Spiel ist unglaublich wichtig, ja. Wie geht das zweite Spiel aus? Meistens ist gar nicht das erste Spiel das Entscheidende, sondern mitunter das Wichtigste ist eigentlich Spiel 2. Dann geht es weiter. Was entwickeln sich in dieser Serie, sage ich mal, für Konstellationen der Spieler untereinander? Also auch in Bezug auf Gegner. Da baut sich ja auch immer was auf. Ja, mit Trash Talk und so weiter. Das ist ja das unglaublich Coole an die Playoffs, weil du siehst halt diesen Gegenspieler, der geht ja schon seit die ganze Saison auf den Keks und dann siehst du den jeden zweiten Tag und er steht beim ersten Bulli da. Und sagst du dir, hey, heute die ganzen 60 Minuten kriegst du nur Feuer. Und das regt dich halt unglaublich auf. Und das ist jetzt wieder, wie verarbeitet ein Spieler mental das? Wie geht man auch mal mit um, wenn man in Rückstand gerät? Und das sind alles so unglaubliche Faktoren, wo solche Serien dann auch entscheiden. Wenn wir nur auf die Kader gehen und auf die Ausgangssituation, müsste es eigentlich Kassel sein. Aber ich traue den Regensburger schon auch eine Riesenüberraschung zu. Und an sich wäre es dann auch keine Überraschung, weil die nicht umsonst Tabellenplatz 2 sind. Also wir reden hier von Erster gegen Zweiter, nicht Erster gegen Achter. Und deswegen, ich freue mich drauf. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich wird es ein 4-0. Und wir sind alle falsch.
Okay, wir loggen jetzt dein 4-0 für Kassel, loggen wir jetzt
Ja,
ein.
genau. Ja.
Denise, ich wünsche dir viel Spaß beim Reisen, weil das heißt im Umkehrschluss, dass es in Spiel 7 geht. Wahrscheinlich jedes Spiel dann mit Overtime.
Ich reise ab Entscheidungen, schauen wir mal. Ich kann mich noch daran erinnern, beim ersten Aufstiegsfinale Bietigheim, ich bin dann dreimal gereist ab Entscheidung, weil die Entscheidung immer vertagt wurde.
Gut, aber wenn's nach Spiel 4 vielleicht unentschieden steht, 2-2, dann weißt du, dass du frühestens ab Spiel 6 reisen
Genau.
müsstest.
Darf.
Das ist ja dann
Es ist für mich
darf,
eine
ja.
Ehre zu reisen.
Wie, Wie weit ist das von Dresden nach Regensburg? Das ist eigentlich.
Nimmt sich beide Entfernungen nehmen sich nicht viel. Es ist noch ein paar Kilometer weniger, ist schon nach Regensburg, aber nehmen sich beide nichts. Wirklich am Ende. Ein paar Kilometer.
Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dieses Finale. Das ist absoluter Kaffeesatz für die ganze Saison. Im Endeffekt passt diese Finalpaarung zu der ganzen Saison. Die ganze Saison war, ja, nicht so, hätte so keiner gesagt. Vorausgesagt. So. Sehr
Ja,
gut.
aber im Endeffekt hast du doch Erster gegen Zweiter. Also es ist ja eigentlich statistisch gesehen die wahrscheinlichste Paarung im Finale. Ja.
Ich glaube, was Felix meint, ist, dass Regensburg mit im Finale steht. Mit Kassel hat er vielleicht noch gerechnet, aber nicht mit Regensburg.
Aber du weißt es auch, wie es die letzten Jahre war. Es gab immer irgendwo von unten kommt eine Überraschung, die dann doch noch mal nach oben marschiert ist. Und das war ja jetzt Halbfinale, war ja doch eher eine klare Nummer. Also mich hätte es nicht gewundert, wenn Ravensburg Regensburg rausschmeißt, wie ich es vor den Playoffs prognostiziert habe, oder auch Weißwasser Kassel. Das hätte mich nach dieser Saison einfach nicht verwundert.
Nee, und ja auch, ich meine ja auch die Serie Krefeld gegen Krimmitschau. Also ich meine,
Richtig.
du bist 3-0 vorne. Und ich habe die Spiele relativ oft dann auch verfolgt, weil ich die Stimmung in Krefeld einfach und auch im Sandpark überragend fand, wenn ich die aufs Spray TV angeschaut habe. Dass die das Ding nochmal drehen und du musst ja dann eigentlich auch sagen, ich müsste mich jetzt korrigieren, aber in Spiel 6 war eigentlich Krimmitschau schon durch. Die waren vorne. Lassen sich das Spiel drehen, dann geht das Ganze in Spiel 7, dann ist Krefeld kurz vor Schluss vorne und Krimmitschau dreht dann das Spiel wieder. Also diese Dynamik der Serie, und das ist, was ich meine, das ist dieses Jahr oder speziell in unserem Sport halt wirklich teilweise unberechenbar und deswegen macht es auch so viel Spaß.
Ja, in der Serie war Krimmitschau 3-0 vorne und Krefeld kam dann auf 3-3 ran. Das, was eigentlich letzte Saison zwischen Krefeld und Dresden passiert ist, war genau umgekehrt. Und am Ende hat dann aber Krimmitschau in der letzten Saison dann Krefeld gewonnen. Aber es war absolut spannend. Absolut. Und Verlängerungen, das hat es ja auch nochmal gegeben. Ne? Also das Spiel 7 wird dann nicht nur nach 60 Minuten entschieden, sondern in der zweiten Overtime. Also Wahnsinn.
Zweimal.
Da zweimal, genau.
Auf jeden Fall eine würdige 10. DL2-Saison. So viel kann man jetzt schon mal sagen.
11.
Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Ich war in Mathe immer Kreide holen, ich habe eine Entschuldigung.
Mathe ist auch nicht
Sehr
mein
gut.
Thema, das weiß der Markus auch schon. Er darf das immer machen.
Ist es so wie Excel, oder? Bei dir,
Das ist so wie
Denise?
Excel.
Okay.
Unwort des Jahres bei mir, Excel.
Denise, bist du, also ich arbeite ja beruflich auch viel mit Excel, bist du da genauso versiert wie ich, oder? Also Excel, ich kann tatsächlich so die Zeilen so zusammen addieren und vielleicht mal so Kästchen farbig machen und das war mein Excel-Horizont.
Also farbig markieren kann ich dir alles, sobald es an Formeln geht. Ja, kriegt Markus lustige Listen von mir.
Das ist immer ganz witzig, weil wir machen ja auch immer einmal im Monat diesen Förderspieler des Monats, U21 Förderspieler,
Ja.
und die Denise kriegt immer die ganzen Daten hier von Sport Contract und darf das dann immer in Excel-Listen mir dann schicken. Und ich weiß nicht, ob das war das vor 2 Monaten mal, da wo du dann geschrieben hast, du bist jetzt durch mit Excel. Und ich habe dir dann die Top 10 in der Excel-Liste zurückgeschickt und es war dann. Nee. Das war ein bisschen provokativ dann, das Ganze. Aber wir haben es bis jetzt immer super hinbracht und die Zusammenarbeit, glaube ich, bei uns in der Liga zwischen den Offiziellen und ist, glaube ich, wirklich klasse und macht unglaublich Spaß.
Kann ich nur zurückgeben.
Sehr, sehr schön. Dann wünsche ich allen jetzt eine schöne Finalserie und das nächste Mal, wenn wir uns hören, würde ich mal sagen, haben wir. Ein Meister mindestens, wenn nicht sogar ein Aufsteiger.
Wir werden es sehen. In diesem
Alles klar.
Sinne, schönen Abend und spannende Spiele.
Vielen
Viel
Dank, mach's
Spaß,
gut.
ciao.
Ciao.
Danke, Markus, ciao.